Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Pero, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben 2 Tage nicht miteinander gesprochen, nur kurz ein bisschen miteinander konversiert über die guten alten WhatsApp-Kanäle. Du hast so viele Angeln ausgeworfen, dass ich gar nicht weiß, welche ich zuerst einfangen soll. Fangen wir mal mit der an, die mich einfach interessiert. Was Basketball Deutschland interessiert, ist mir ja meistens im ersten Schritt erstmal egal. Was macht der Steamer? Ist der im Einsatz?
Er hat den Cut nicht geschafft, muss ich zugeben. Nein. Ich war vorher nochmal shoppen und habe quasi die Hosen unbearbeitet, genau so wie in der Tüte ins Dings getan. Und deswegen sind die Hosen sind tippitoppi, da kommt nichts ran für die Sendung. Und die Hemden sind jetzt auch so weit, so gut, dass
die sind okay. Geht. Also ich habe gedacht, du hast den im Einsatz. Ich habe echt gedacht.
Nee, ja, danke. Ich war nur gut vorbereitet. Das Schwierige wird jetzt sein, das Plane zu retten nach Riga. Also das wird jetzt einmal schön nicht Mühe gegeben, erst 9 Tage, alles so penibel. Jetzt sind irgendwann das eine oder andere, ich glaube 2 Outfits werde ich ja nochmal recyceln müssen, weil ich jetzt nicht mit 9 Outfits anreise. Aber das ist die Frage, rette ich diese Ordnung darüber nach Lettland?
Aber geil, du hast es so Inception-mäßig zumindest bei mir und vielleicht auch beim einen oder anderen Zuschauer geschafft, indem du vorher gesagt hast, Leute, ich habe den Steamer, ich werde abliefern, das ist mega smart. Angel Nummer 2, Günni. Weißt du, was ich gerade gehört habe, als ich hier den Feierabendverkehr in Leipzig ein bisschen unterschätzt habe, leider? Die Finnish Metal Playlist auf Spotify, von der ich nicht wusste bis gerade, dass es sie gibt. Weil ich ja gelernt habe von deinen Ausführungen und dass du dich da in der Stadt rumgetrieben hast. Und das hätte ich eigentlich auch wissen müssen, weil mir sind dann mindestens 5 finnische Bands eingefallen, die man eigentlich so kennt. Him, sagt dir das was noch?
Kennst ja,
noch
natürlich. Him? Die hatten einen Banger, ne?
Mehr ich glaube, den habe ich auch gerade gehört. Right Here in My Arms oder so. Nee, 2. Egal. Und dann ist mir so aufgefallen, also okay. Das heißt, du bist dort in einem Mekka, was Sauna angeht, wo die Leute den ganzen Tag im Café sitzen und offensichtlich meinen Musikgeschmack haben. Meinst du, ich soll dahin auswandern irgendwann mal?
Das ist eine schöne Überleitung, weil wir sind ja das erste Mal zu zweit. Wir sind ja jetzt in so einer kleinen intimen Atmosphäre. Wir waren ja in dieser Runde vorher. Ja. Wie früher. Und dann ist jetzt auch genau vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal auszudrücken, dass ich hauptsächlich schon in Deutschland erfahren habe. Ich habe ja viele Leute gesehen. Wir sind ja sonst immer in unseren Kemenaten, wie man als Podcaster ja anscheinend sagt, und haben wenig Berührungspunkte mit den Menschen, so die unsere Sachen hören. Aber in Mannheim und in Köln und in München wurde ich natürlich 1000-fach darauf angesprochen. Also wenn mich jemand angesprochen hat, dann ging es. Liebe Grüße an Benny fehlt.
Das ist aber nett. Danke.
Das, auch wenn wir jetzt hier irgendwie so Sexsymbole wie Mo Wagner bei uns rumlaufen haben, ist es trotzdem noch natürlich eine Lücke, die nicht geschlossen werden kann, von wem auch immer, dass du nicht dabei bist.
Ja, aber du, das ist sehr lieb von dir, aber du deliverst natürlich mal wieder für 2. Der Apfeljubel ist natürlich, also ich traue dir viel zu, das weißt du mittlerweile, ich weiß alle, also es steht zwar da gerade in diesem Aufnahmeprogramm, was wir hier haben, steht ausgelaugt bei Günni, weil er einfach die Abendschicht sich um die Ohren gehauen hat.
Das war so schlimm.
Aber du presst dir da einfach den Apfeljubel raus, der wirklich, ich glaube, das ist eine 1 mit Sternchen. Ich habe natürlich auch dafür abgestimmt. Und die einzige Idee, die mir noch kam, als ich auch die letzte Tagebuchfolge mit Basti und dir gehört habe, war wirklich das, was du offenbar dann auch bei Instagram bekommen hast, nämlich der Obstkorb. Und ich habe aber nicht so weit gedacht, wie die Hörer, dass man dann eben, wenn die Auszeit kommt, die Leute daraus greifen lässt, sondern dachte, er muss da selber rausgreifen, dann sieht er, dann weiß man nicht, ist es nur eine Schale und so. Nicht so geil, also überragend.
Ja, ich fand es auch. Also vielleicht sollte ich nochmal gleich raussuchen, wer das war, der mir diesen Namen geschrieben hat. Ja. Das auf jeden Fall wohlverdient. Das kommt nicht von mir. Ja. Weil das fand ich halt genial, ne? Weil er heißt ja auch nicht Andreas Apfel oder Andreas Banane, sondern er heißt Andreas Obst. Und wenn er dann seine Kollegen, die es nicht gesehen haben, ich hatte einen Vorschlag von Instagram, dass es eben der Obst kommt, der dann zur Bank geführt wird oder zu seinen Spielern in den Huddle und dass ich dann jeder was rausnehmen kann, das fand ich einfach geil. Und damit, wir haben alles getan, wir haben ihm was angeboten und jetzt müssen wir ihn in Ruhe lassen, dass Und er soll bitte einfach genau seinen Weg weitergehen. Weil ich merke selber schon, wie ich so nervös war, dass ich sehe, oh, jetzt wird er darauf angesprochen, dann wird wieder darauf angesprochen, was machst du jetzt nach dem ersten Treffer und so. Und da war ich so, oh nein, genau, das will ich gar nicht so.
Lass uns jetzt mal, du hast ein bisschen Pressure so, raus.
Lass uns jetzt wieder einfach sterben, diese ganze Geschichte.
Aber man muss ehrlicherweise sagen, wir saßen gemeinsam im Euroleague-Konferenzstudio, als er den Einbeinigen gemacht hat, den wir hier mit ihm besprochen haben. Und das heißt, wir können auch jetzt nicht erwarten, dass er jetzt wieder die ganze Zeit, also man kann ja nicht Andi die ganze Zeit irgendwas reinschubsen und er baut es jedes Mal in seine Performance ein. Der Einbeinige, immer noch einer meiner Lieblingsmomente, wie du im Studio anfängst rumzuschreien, er hat den Einbeinigen gemacht, klippt ihn raus, wir brauchen jede Zeitlupe vom Einbeinigen. Ja. Okay, ich glaube, das waren erstmal so alle Angeln, die mir so prinzipiell eingefallen sind. Und dann lass uns mal reingehen in das heute. Also ich spreche hier mit einem, es steht zwar ausgelaugt da, aber Günni ist eigentlich gut gelaunt, weil heute ist mal nicht die Podcast-Spätschicht. Vielleicht kann heute noch mal für ein paar Minuten zumindest socialized werden. Weil morgen
ich
auch
bin
schon
wieder sowas von fit, das fühlt sich ganz anders an. Mein Gehirn funktioniert. Sätze, flüssige Sätze verlassen meinen Mund. Ich war wirklich gestern, ich war so tot. Ich bin, glaube ich, auch schon kurz eingeschlafen bei Polen. Polen, Slowenien. Boah, das war echt gar nichts gestern.
Ja, aber heute wird ein bisschen socialized. Wobei morgen.
Es werden einfach 17 Folgen so. Was soll man da sagen?
Ja, wir haben vorher drüber gesprochen. Vor vielen Monaten haben wir beide darüber geredet, ist das eine gute Idee, das wieder in so einem täglichen Rhythmus zu machen. Jetzt bist du der die Krone aufhat und das Ding halt, und so eine Krone ist halt schwer auf dem Kopf. Das wissen wir. Es ist ja morgen dann auch wieder ein frühes Spiel. Deswegen vielleicht ist die Socializing-Zeit gar nicht so gut. Oder so viel, sagen wir mal. Heute Mittagszeit gegen Schweden, morgen dann gegen Litauen. Heute der Sieg gegen die Schweden mit einer von dir so schön gesagt erwachsenen Leistung, mit einer ersten Halbzeit, in der das noch ein bisschen enger, aber auch nicht so wirklich war. Und vor allem, das fand ich fantastisch, wie ihr das rausgestellt habt, du und auch Steffen, am Ende dieser 105-83 Sieg. Dieser Fokus, den du immer wieder so... Wie hast du es gesagt, das hättest du dir, also das hattest du so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle vielleicht in dem Vorbereitungsspiel so ein bisschen vermisst, auch wenn das jetzt komisch klingt, weil der Gegner natürlich viel schwächer war in den Vorbereitungsspielen. Aber gleichzeitig ist es ja auch umso besser, diesen von dir angesprochenen Fokus in der ersten Halbzeit, Defensive und auf den Ball aufpassen und so weiter, gerade gegen den Gegner zu sehen. Weil jetzt sind sie wieder in dem Modus, wo wir dieses Gefühl haben, ne?
Ja, ganz genau. Das war das erste Mal, dass ich so richtig dachte, nach links und rechts geguckt, in defensiven Sequenzen, wo ich dachte, okay, jetzt, es gibt jetzt einfach keine Lücken mehr. Es wird so viel kommuniziert, es wird so, wenn der gegnerische Center hochrennt, ist der Verteidiger direkt da, die Switches waren so nahtlos und wie du sagst, es ist eben in einer Nicht-Kulisse gegen eine schwächere Mannschaft, wo die zwei der besten fünf Spieler fehlen. Und genau dann haben sie für mich das fokussierteste Spiel. Sie hatten drei Turnover in der ersten Halbzeit, sie haben quasi alle Freiwürfe getroffen, sie haben einfach, für mich auch viel konzentrierter noch gespielt, als es diese 42 Punkte dargestellt haben. Es waren ein paar Offensiv-Rebounds und es waren trotzdem für mich, ich saß direkt unterm Korb in der ersten Halbzeit, Offensiv-Rebounds, die einfach passieren. Es ist ein Teil vom Spiel, dass der Ball manchmal einfach woanders hinspringt, als er soll, aus deutscher Sicht. Und deswegen, das war für mich ein Riesenschritt. Also wie diese Fehlkommunikation, das Absprache passiert, dass man wirklich irgendwo einer ganz nackt steht und sich zwei Deutsche angucken und sagen, okay, was war da los? Oder diese Penetration, wie wach sie waren gegen die Geschwindigkeit auch der Guards. Das war ein großes Ding heute.
Ah, unterm Korb, okay. Ich weiß nämlich noch, das habe ich mich gefragt. Ich weiß noch, bei der Heim-EM saß du häufig oben in der Nähe des Studios. Dann bei der WM waren wir immer mal so über die Halle verteilt. Das ist jetzt tatsächlich bei dieser EM auch wieder möglich, oder was? Dass du da immer mal dich woanders setzen kannst?
Es ist so ein bisschen strenger, habe ich das Gefühl. Und gerade im Innenraum, auch weil wenig los ist, sieht die Fieber natürlich alles, was passiert. Also es gibt natürlich auch so ein bisschen Richtlinien, nicht unterwegs sein, wenn das Spiel läuft, sondern dann, wenn du deinen Platz wechseln möchtest von irgendwo hin. Ist jetzt überspitzt gesagt wie bei Wimbledon oder so, dass du halt nicht einfach, wenn gespielt wird, da durch die Gegend läufst. Und das, du siehst natürlich jetzt alles. Du siehst auch jeden, der irgendwo da sitzt, wo er nicht sitzen soll. Und ich sitze normalerweise nie hinterm Korb, weil ich dann wirklich Probleme habe, das Spiel so zu erkennen, wer wäre frei gewesen. Ich sehe das Spacing nicht. Also ich sitze eigentlich am liebsten so unterrang in der Mitte von der Höhe oder eben wirklich bei uns im Studio. Aber Gefühl für die Intensität und wie miteinander gesprochen wird und so, kriegst du eben dann doch, umso näher du dran bist, so besser ist das. Und deswegen war das einfach, ist das wirklich hängen geblieben heute.
Aber ist ja geil zu hören von einem, der den Aufbau jahrelang bei seinen Teams geregelt hat, dass auch du Probleme damit hast, weil ich kenne das total, aber ich habe auch nie den Ball nach vorne gebracht. Mhm. Dass auch für dich Perspektiven deinen Blick aufs Spiel logischerweise anders lenken und verändern. Das ist auch als Ex-Spieler so, ja?
Ja, ja, und auch Geschwindigkeit. Also wenn ich wirklich ein Spiel, also wenn ich ein Spiel sehe, dann gibt's ja dieses, für mich manchmal das Phänomen, irgendjemand ist ganz frei durch einen Cut und dann ist der Kommentar, oh, toller Pass. So, und das ist, das ist in der Nahrungskette, dann bist du ganz unten. Und das passiert mir natürlich aber auch. Also, dass ich irgendwie sehe, oh, war ein tolles Anspiel. Dann ist aber erstmal, nee, okay, du hast gar nicht wie diesen Gorilla, den man diesem psychologischen Dings, ich weiß nicht, ob der das was sagt, wenn den fünf Kinder passen nicht die Bälle zu, dann soll man zählen, dann guckt man auf die Bälle und dann hat sich ein Gorilla eingeschlichen und jemand hat ihn gesehen, haha.
Und man sieht ihn nicht, ja.
Genau, man sieht ihn nicht. So, und, aber dann ist so die nächste Stufe, okay, ich habe gesehen, dass der frei war. Und dann ist die nächste Stufe, ich habe gesehen, dass wer defensiv geschlafen hat, dass der frei war. Und so ist diese Kette. Und ich weiß, dass es über mir ein, zwei Leute noch gibt, wie ich nehme immer Jakalakovic als Beispiel, der noch zwei Stufen über mir ist, der was Geschwindigkeit und der beide Seiten des Feldes betrachten kann. Bei mir ist es so, ich könnte wirklich für Szenen, um die Szenen wirklich zu erkennen, wo jetzt der Fehler war, meistens bräuchte ich 0,8 Geschwindigkeit. Und die habe ich in Echtzeit leider nicht.
Ach, ne?
Aber selbst wenn ich zu Hause bin und sagen müsste, aber ich weiß da manchmal, es war irgendwie ein schönes Play oder da war eine gute Action, aber ich kriege sie nicht, wenn ich dann Stopp drücken will, ich würde sie nicht ganz zusammenkriegen. Ich müsste dann, bei 0,8 kriege ich sofort zusammen, ohne nochmal zurückzugehen. Aber ich bin da auch nicht ganz oben. Also ich bin nur, das Galaxy Brain freigeschaltet.
0,8, okay, interessant. Du hast das Personal angesprochen bei den Schweden, also ohne Pelle ja. Larsen, ihren NBA-Mann, ohne Simon Birgander, da hieß es jetzt, die sind krank. Oder vielleicht auch tatsächlich, weil eben ein bisschen Fokus jetzt, es sind Back-to-Backs auch für sie, dann morgen nächstes Spiel und so weiter. Wenn sie eine Chance haben wollen, weiterzukommen, haben sie die vielleicht nicht durch einen Sieg gegen Deutschland. Wissen wir nicht, so tief sind wir in der schwedischen Truppe nicht drin. Wenn es ein relevantes Spiel gewesen wäre, hätten sie vielleicht dann doch gespielt, keine Ahnung. Auf der anderen Seite Johannes Vogtmann mit Kniebeschwerden, Vorsichtsmaßnahme wurde es genannt, nicht dabei. Alan Ibrahimagic hat nach dem Spiel gesagt, er würde eher davon ausgehen, dass das für das Litauen-Spiel reicht. Müssen wir mal schauen. Oh, jetzt ist mir übrigens, wie nennen wir jetzt eigentlich? Wir müssen mal kurz das Spotlight auf den Trainer packen. Also ich habe jetzt überall immer mal wieder gelesen, Ibrahimagic. Aber mir gefällt eigentlich das, was du in der ersten Sendung, Ibrahimagic, gefällt, weil dann haben wir auch mal wieder was Deutsches.
Ja, bin ich auch bei dir. Ich finde Ibrahimagic ganz gut. Aber dann ist es halt eher so, dieses englische Magic kannst du eher so wie Luca Magic und dann weißt du nie so richtig, ist das jetzt ein Substantiv, was ist das genau? Das kannst du so häufiger benutzen. Aber dann, du müsstest sagen, oh, die zweite Halbzeit war Ibrahimagic. So.
Aber es klingt schon geil, muss man sagen.
Ja, dann klingt es geil, aber du kannst jetzt aus ihm, das ist kein, so kein Eigen, das,
ja, war stimmt,
das halt für ein Spiel? So, das ist so ein bisschen,
also vielleicht
nicht
beides.
Einfach, den Gebrauch schwieriger, aber ich bin auch bei dir, ich finde es dann im Endeffekt eleganter, Ibrahimagic.
Und es ist tatsächlich so, weil das haben wir in diesem Podcast noch gar nicht so krass besprochen, ihr habt es natürlich in der Live-Berichterstattung angesprochen, also vielleicht können wir dem mal wirklich nochmal das Spotlight draufpacken, weil alle lieben ihn. Ja, dem Mann, der die Wasserdusche nach Montenegro bekommen hat. Ich habe nur noch mal so ein bisschen, ganz klein, den klitzekleinsten Abriss von ihm für alle Hörer, die in der Vita nicht drin sind. Der ist in Jugoslawien aufgewachsen, ist mit 14 nach Berlin gekommen, hat später mal 3 Jahre in Australien gelebt, das wusste ich tatsächlich nicht, und ist seit 2013 beim DBB. Hat da die U16 übernommen, war dann ein paar Jahre später dann auch ab dann Co-Trainer A-Nationalmannschaft und wir haben natürlich auch gehighlightet, hat das AST mit der U18 gewonnen. Ist letztes Jahr in Tampere Europameister geworden mit den Young Guns. Hat jetzt WM-Silber diesen Sommer mit der U19, hat mit der U20 EM Bronze. Das heißt, es ist ja eine krasse Vita, was der im Jugendbereich alles gezogen hat. Dazu, dass er übrigens auch noch Assistenztrainer eben war, als wir Weltmeister geworden sind. Ja. Und ich habe auch bei dir rausgehört, bei vielen Ex-Spielern, aktuellen Spielern, alle lieben den. Alle mögen den.
Ja, also ich habe ihn ja auch noch, in 2013 war mein letztes Jahr, ich habe ihn dann noch erleben dürfen. Ja, es gibt, glaube ich, auch Phänomene, dass gerade das Spieler Idealisten, Basketball-Idealisten respektieren. Und das ist zum Beispiel bei Klaus Perwas genauso gewesen. Jemand, der bei einem Verein ist und quasi dann bei Frankfurt ist, auch weil er da mithelfen will, aber nicht, weil er glaubt, da ist in 20 Jahren die Kohle zu verdienen, sondern weil er am Ende mit ihm reicht es dann oder genießt es dann, wenn er mit Leuten wie Vogtmann oder Bartel oder mit sonst irgendwelchen Leuten arbeiten kann und er will in der Halle sein, mit Leuten, die so auch in der Halle sein wollen. Und wenn jemand beim DBB arbeitet für 12 Jahre und Medaillen gewinnt im Jugendbereich, dann hätte der Möglichkeiten, auch andere Dinge zu machen, die ihm mehr Euros in die Tasche spülen. Und wenn der das dann nicht macht, das ist schon, das gibt Sozialkredit ohne Ende. Und du spürst ihm das ja auch an, wie der gibt sehr ehrliche Antworten gerade, finde ich, das ist super, was er Er sagt, wenn er was nicht weiß, er sagt, wenn er was weiß, er sagt, wenn er, was er gesehen hat. Und so diese Unaufgeregtheit, so wie ihn vor der Kamera manchmal erleben, genauso ist er. Und ja, der ist einfach so, der ist ein Idealist, der ist ein Basketball-Idealist. Der macht das aus den richtigen Beweggründen. Und das haben wir auch schon oft genug besprochen, dass es gerade in diesen Fenstern, in Nationalmannschaftskonzepten dann einfach wichtig, das ist das Wichtigste. Das ist bare Münze, dass die Leute dir abkaufen, was du machst. Ich glaube, es wird jetzt insgesamt ein bisschen demokratischer. Das ist dann natürlich auch, das funktioniert jetzt auch dann nur, weil das Gefühl, ja, vier jetzt von dieser Mannschaft ist. Also ich glaube nicht zum Beispiel, dass das, was ich vor 3 Jahren gut gewesen wäre, wenn er 22 die EM gecoacht hätte, nachdem jemand anders das vorbereitet hätte. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, das würde er auch selber sagen, dass du natürlich jetzt was übernehmen kannst, was ganz anders funktioniert, wo du mit den Spielern, wo du dir keine Sorgen machen musst, wenn ich den Spielern jetzt Entscheidungsraum gebe, dass ich mich dadurch schwäche, sondern es ist einfach, lasst uns miteinander sprechen und gucken, wer was sieht und fühlt und daraus die beste Lösung finden. Und das ist aber nicht was, was du überall machen kannst, sondern das ist auch ein slippery slope, wie man eigentlich sagt. Also es ist mit Gefahr behaftet manchmal. Und ich glaube, dass diese Mannschaft so stabil ist und so fokussiert auf den Erfolg im Endeffekt, dass der das jetzt nicht schlechter machen wird als Alex Mumbo. Damit ist null ein Vergleich, wer jetzt ein bester Trainer ist. Das ist völliger Quatsch, weil jetzt alles wurde zusammen erarbeitet, aber das tut der deutschen Mannschaft jetzt, glaube ich, überhaupt nicht weh, dass der das macht.
Ja, und wir drücken natürlich die Daumen, dass der schnellstmöglich wieder gesund wird, weil das las ich und hörte sich ja nicht so dolle an. Also der hat, glaube ich, keine geilen Tage hinter sich, der neue Bundestrainer aus Spanien. Und dass er dann spätestens in der K.O.-Phase, nachdem er das ganze Turnier vorbereitet hat, den Kontakt zu den Spielern gehalten hat und so, dass er dann wirklich auch an der Seitenlinie stehen kann. Weil du diesen Idealismus ansprichst, ich habe mich mit einem ehemaligen Bundesliga-Trainer mal darüber unterhalten, der sich immer darüber beklagt hat, wenn er so Clinics für Nachwuchscoaches gegeben hat, war der erste Satz immer, ich will eigentlich gefühlt nächstes Jahr sofort Bundesliga coachen. Es gab kaum diese, ich will Fundamentals coachen, ich will mit jungen Spielern arbeiten. Und das geht ja genau in die Richtung, die du auch beschreibst, ne? Und das hat ihn wahnsinnig gemacht, dass das immer sofort der erste, und er dachte sich, ey, so war es bei ihm auch. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob er will, dass das mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird, aber er sagte so, ey, ich und ein paar andere Kollegen, wir sind doch auch erstmal durch die Mühle der Jugend gegangen, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und das ist übrigens auch überhaupt nichts Schlimmes, was man schnell skippen muss, weil da holt man sich auch das Rüstzeug im Zweifel dann für, wenn man irgendwann oben ankommt. Und deswegen.
Ja, ja. Aber da ist ja noch mehr drin, weil wenn Leute wirklich auch da bleiben wollen. Also Leute wollen da bleiben, weil es dann nicht dieses nächste Vertrag für nächstes Jahr und keine Ahnung, der kommt, der spricht hier die Sprache, weiß gar nicht, wo in welchem Land er ist, sondern weil er wieder weiterreisen will und da wird über Winning Bonus gesprochen, sondern es ist eben dieses, nein, es ist eine Ehre, die Leute kommen dahin und es ist so das Reinste, was wir haben, eben diese super talentierten Jugendbasketballer oder die Besten aus Deutschland. Und ja, das, wie gesagt, 15 Jahre dann da beim DBB oder was sind die, 12 Jahre beim DBB, das ist schon eine richtig coole Sache.
Shoutout an den Idealisten da an der Seitenlinie. Wir haben im vorletzten Tagebuch darüber gesprochen, dass du auf den ersten Pin-Block von Daniel warst.
Er war da. Aber und
aber er war auch vor allem sofort in diesem Superstart des DBB-Team 8-0, war er der Mann der ersten Minuten. Ich habe nochmal mitgeschrieben, diese 2 Zucker-Pick-and-Roll mit Dennis und dann ein Block, ein Steal, wo er den Ball in den Passweg reinkommt, fängt. Und er war wirklich der Mann der ersten Minuten.
Ja, Monsterspiel von ihm. Thron gesetzt und gerade auch, das haben Stefan und Körny super rausgearbeitet. Ne? Das ist so ein bisschen mit weniger Angst jetzt, wenn er ist ja 2-3 Mal gefallen, ich glaube, 1-2 And-Ones hat er so, oder ein And-One noch gehabt, oder ist er in die Freiwurflinie gekommen, oder auch diesen einen Pass, wo das kein großes Fenster war, die Hilfe war schon so ein bisschen da und trotzdem kickt er eben den Ball, ist dann nochmal, muss in Traffic oder im Trubel, wie Steffen gesagt hat, landen. Und man hat irgendwie immer weniger Angst jetzt, wenn diese Szenen sind. Er wirkt stabiler und das war ein Monster, erstes Viertel von ihm.
Dennis legt sich da ein bisschen mit den Refs an, weil er, glaube, also das werden wir noch häufiger sehen, und zwar von quer durch alle Teams, das ist nichts Dennis-Exklusives, sondern einfach, weil es eben dann auch hier und da wirklich schon bislang in diesem Turnier den einen oder anderen Katastrophenpfiff schon gab, quer durch alle Spiele.
Aber ich habe gerade bei Litauen einen Pfiff gesehen.
Ja,
also es juckt jetzt, weiß ich nicht, ob es niemand zu Hause, aber das war wirklich der schlechteste, das war dieser Off-Arm. Mihailovic geht zum Korb und er schiebt also quasi den Arm weg und legt ihn ab. Und es ist einfach, sie haben so wie wenn man einen Floater geworfen hat und danach noch in den Gegner reingelaufen, sie haben offensiv voll gepfiffen, aber den Punkt zählen lassen, weil sie gedacht haben, also es war, das waren die Fieber-Kommentatoren, die also nicht darauf aus sind, die waren wirklich, die haben einfach eine Minute geschwiegen, weil sie meinen, oh, ach so, der zählt. Na gut. Und dann haben sie aber nichts gesagt. Und dann haben sie zwei Sekunden später sind sie erst wieder eingestiegen. Und
dann, dann weißt du genau. Also die alte Problematik, vielleicht hört wir haben offensichtlich auch den einen oder anderen neuen Hörer dabei, wie uns Thomas so durchgestochen hat. Ihr könnt gerne auf Folgen drücken bei Spotify, unseren Podcast abonnieren und so weiter. Das freut uns sehr, dass hier neue Leute dazukommen. Es gibt eben einfach weiterhin diesen Streit zwischen dem Weltverband, der FIBA und der Euroleague, oder es gibt keinen Streit mehr, die haben sich jetzt mittlerweile angenähert. Es heißt aber, für diese großen Turniere sind zumindest die aus Europa besten Schiedsrichter, so würden wir sie mal bezeichnen, weil es auch die beste europäische, der beste internationale Wettbewerb ist, den wir bei uns bei Magenta haben, die sind eben nicht mit dabei, das nur so zur Erklärung. Das ist im Grunde genommen, das begleitet uns seit vielen Jahren immer wieder bei den FIBA-Turnieren, dass dann logischerweise ein Dennis Schröder, der an sich und seine Mitspieler den höchsten Anspruch anlegt, das natürlich bei den Refs auch macht, jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen da um die Ecke kommt und sagt, ey Leute, so könnt ihr auch mit dem Weltmeister nicht umgehen. Mhm. So, und dann zerschellst du halt manchmal an einem schlechten Pfiff. Das wird sich am Ende, denke ich, hoffe ich, im Turnier einfach einigermaßen ausgleichen, weil es dann irgendwie alle mal trifft. Aber das nur noch mal so für den Hinterkopf, falls es eben manchen noch nicht untergekommen ist. Das ist eben die Problematik, die wir dann bei diesen Turnieren immer wieder haben, dass dann da und da sind auch gute Refs dabei, das wollen wir überhaupt nicht, sind auch nicht, also ne, wir wollen jetzt hier nicht
so tun. Ja, ich fand die Linien auch bisher okay. Ich fand 22 beispielsweise, fand ich die Linien so unglaublich schwach. Jetzt sind Ausreißerpfiffe, von denen ich mir einbilde, dass wir in der eklatanten, also so eklatant daneben liegen, das sehen wir seltener, beispielsweise in der Euroleague. Das sehen wir jetzt hier ab und zu mal. Aber insgesamt habe ich jetzt noch kein Spiel gesehen, wo ich dachte, das kannst du dir nicht anschauen oder das wie die erste Halbzeit gar nicht, wie die zweite Halbzeit. Also ich fand das bisher auch die deutschen Spiele. Ja, da waren ein paar krumme Dinge dabei, so im Rahmen irgendwie noch. Und dieses Rückspiel, das hat mir irgendwie gefühlt die ganze Halle gesehen, dass der den Ball rausgeschlagen hat und dann dürfte sie wieder aufnehmen. Aber da musst du dich dann vielleicht auch einfach drauf einstellen, ja, dass du eben auch adaptieren, dass das eben genau dir auch hier passieren kann.
Genau, Frustrationstoleranz braucht es ja eh, um Europameister zu werden, braucht es dann vielleicht auch ein, zwei Mal gegenüber den Refs. Zur Pause plus 17, 59, 42, erste Halbzeit Franz mit 16 Punkten, ganz oft an der Freiwurflinie, da nicht zu stoppen. Wir haben Daniel besprochen, Dennis hat seinen Anteil geleistet, Maudolo mit 8 Punkten, hohe Quoten. Und du hast es eben gesagt, ich habe dann auch nochmal drauf geguckt und ich konnte es echt nicht fassen, dass Schweden 25 Punkte im zweiten Viertel gemacht hat, weil das so überhaupt nicht mit dem Gefühl übereingestimmt hat. Ne? Manchmal ist das einfach so.
Ja, das ist auch so. Auch die zweite Halbzeit sind dann Dinge passiert, womit du lebst. Erstmal, ich fand den Gameplan super, manchmal habe ich das Gefühl, dass Trainer, die das alles switchen, Strategie, so ein bisschen als billig, als Eingeständnis in das Nicht-Funktionieren ihrer hausgemachten Pick-and-Roll-Verteidigung ansehen. Also normalerweise hast du als Trainer hast du so eine Grundverteidigung, die du am meisten trainierst, an die du am meisten glaubst und von der weichst du dann so ein bisschen ab. Sei es, dann hast du mal gegen Spieler was anderes. Du hast natürlich immer 3-4, aber du hast eigentlich so eine Grund. Es ist super aggressiv oder du bist immer grundsätzlich eher so im Flat so, und das gibt dir auch so ein bisschen eine defensive Identität. Wenn du dann sagst, oh, jetzt kommt eine Mannschaft, gegen die es hilft, wenn du alles switcht, es ist manchmal so, dass Trainer so ein bisschen warten wollen, bis sie das einsetzen, weil sich eigentlich würden sie auch sagen, nein, nein, wenn ihr mit der richtigen Identität meine Verteidigung, die ich mir überlegt habe, spielt, dann funktioniert das auch gegen die Schweden. Warum sollten wir uns jetzt den Schweden anpassen? Aber sie haben das genau das gemacht. Sie haben sehr früh angefangen zu switchen, deswegen haben sie auch den einen oder anderen Rebound abgegeben, das gehört dazu. Aber das hat mir erstmal auch gut gefallen, weil es auch wieder damit zu tun hat, dass du da sehr flexibel einfach bist in dem, was du spielst. Und es ist, wie gesagt, es wirkte auf mich nicht so. In der zweiten Halbzeit genau das gleiche, der Gameplan blieb einfach. Panzer und Jai dürfen werfen, wenn sie Panzer ein bisschen weniger, und Jai wird stehen lassen. Und dann schießen die, glaube ich, in der zweiten Halbzeit kombiniert 6 Dreier rein, was alles halbe Jahr mal passiert. Keine Aufregung, nichts passiert. Wir haben die klare Idee und das so habe ich auch diese 25 Punkte im zweiten Viertel abgestempelt. Die Intensität, es lag nicht an der Intensität, es lag nicht am Gameplan, sondern so einfach, im Basketball passieren trotzdem manchmal Dinge, auch wenn du die Sachen, die du kontrollieren kannst, kontrollierst.
Ja, spielt halt auch noch eine andere Mannschaft mit. Am Ende 105-83, Dennis macht 23 Punkte in 25,5 Minuten, Franz Wagner macht 21, Maudo macht 13, die Quoten am Ende 66% aus dem Zweipunktbereich, 50% von draußen. Nur 11 Ballverluste kamen dann in der zweiten Halbzeit ein paar dazu, aber mein Gott, ihr habt auch da wieder, du hast drüber gesprochen, Steffen hat drüber gesprochen. Wir haben so oft drüber gesprochen, wenn dann der Vorsprung irgendwann mal so ist, wie er ist, dann rutschen auch mal 3-4 Turnover mehr mit rein.
Ja, das ist jetzt auch wirklich, das siehst du jetzt bei Litauen. Litauen gewinnt gerade die erste Halbzeit mit 20 und dann verwaltest du die zweite Halbzeit. Das ist einfach, weiß ich gar nicht, ob das sogar was ist, was falsch ist. Also, wenn du.
Menschlich, ne?
Du darfst so, was oft besprochen wird als Mannschaft, ist, dass du quasi Mindestqualitätsstandard hast, den du nicht unterschreiten möchtest. Also du möchtest nicht anfangen zu spielen, unter so einem bestimmten Grad unter deinem Niveau zu trainieren oder zu spielen oder wie auch immer. Das ist wie so eine No-Go-Zone, da wird nicht hingegangen. Und das haben sie für mich auch absolut, das war intakt. Also sie haben immer noch konzentriert gearbeitet, immer noch gut gearbeitet, immer noch der Einsatz gewesen, aber es war einfach nicht mehr das, die gleiche Dringlichkeit der ersten Halbzeit. Mhm.
Und dann haben wir damit den zweiten Sieg unter Dach und Fach gebracht. Und also bislang ist das wirklich so, auch was die Minutenverteilung angeht und so, ist das ein sehr, eigentlich ein nahezu perfekter Start unter den Umständen und mit den Gegnern so in dieses Turnier. Ne? Du hast mal so ein bisschen Widrigkeit, erste Hälfte gegen Montenegro. Und jetzt aber bist du so in dem Modus, der dann auch Litauen ready ist.
Ja, vor allen Dingen ist das Wichtige für mich noch, wie es jetzt weitergeht. Weil diese beiden Spiele, als die letzten Spiele vor einem Dur-or-Die-Achtelfinale in Riga, das wär
ein Killer.
Schwierig gewesen. Ja. Aber das ist dramaturgisch perfekt aufgebaut. Du hast zwei okay Tests zum Reinkommen. Jetzt hast du das erste Mal in der Mitte von so einem Block, hast du einen richtigen Härtetest, morgen mit Litauen oder heute mit Litauen. Und dann könntest du theoretisch nochmal gucken, wie sind die Kräfte, bei wem zwickt, das ist nochmal Vogtmann, da kann er nochmal aussetzen gegen Großbritannien, kannst nochmal, weiß ich, vielleicht in ein, zwei Sachen besser werden und dann hast du genau das richtige Spiel, um dann nach Riga zu reisen. Dann hast du Finnland zu Hause, im Idealfall um den Gruppensieg, im Idealfall um wirklich einen spürbaren Vorteil und dann gehst du in dieser Hostile, in dieser feindseligen Halle mit, was ich, 15, 16, 17.000 Finnen, dann gehst du rüber in das nächste. Weil das ist schon wichtig. Also wenn du jetzt Finnland, Litauen zuerst gespielt hättest und jetzt mit so Großbritannien und Schweden so da rausstrudeln würdest, da hätte ich ein schlechtes Bauchgefühl. Mhm.
Litauen ist mittlerweile durch. 94-67. Ich konnte jetzt leider nichts davon sehen, sehe aber die Zahlen. Valanciunas 19 Punkte, 3 Dreier getroffen und Jokubaitis mit 21 Punkten und 12 Assists. Dazu wieder 2, 3 Spieler, die auch noch dazu zweistellig sind. Klar, wenn du am Ende 94 machst und Montenegro bei unter 70 hältst, dann wird es auch noch ein paar andere Spieler geben. Du hast, bis wir angefangen haben aufzuzeichnen, ein bisschen was von ihnen gesehen. Wir haben ja in unserer Preview-Folge auch ein bisschen versucht schon mal, das, was ich zum Beispiel auch so in der Vorbereitung sehen konnte. Das ist schon ein echter Test. Hat sich dein Gefühl noch mal ein bisschen spezifiziert oder verändert?
Es hat sich ein bisschen verschoben. Gerade in Vorbereitung guckst du natürlich viele Roster an. Das ist für mich ein Roster mit Valanciunas und einem sehr, sehr vielen Rollenspielern daneben. Europäische Rollenspiele von mittel- bis unterklassigen Euroleague-Teams. So. Dann hast du Jokubaitis, da sagen die einen, das ist natürlich kein Rollenspieler, das ist ein Top, also für mich ist er immer noch nicht unter den ersten 10 oder 15, ist jetzt auch völlig egal. Manche sagen, das ist schon ein sehr guter Euroleague-Spieler. Für mich ist er immer noch ein Rollenspieler, der sich irgendwo beweisen muss, wo er dann sich mal einpendelt. Der hat jetzt letztes Jahr ein gutes Jahr gespielt, der hat immer noch ein, zwei oder drei, ist immer noch eine Baustelle und so weiter. Aber danach ist Giedraitis ist nicht Giedraitis, den wir kennen. Da haben wir ja letzte schwache Euroleague-Saison. Ist ein Rollenspieler. Es ist so Wilitschka aus Braunschweig. Es sind dann eben, keine Ahnung, es ist Birutis, ja, es ist ein guter Spieler. Du hast Sedekerskis. Auch irgendwie ein guter Rollenspieler. So, das heißt, du hast ein Ensemble aus Rollenspielern. Und das Verrückte ist, so ein bisschen erinnert mich jetzt, wenn ich sie defensiv gesehen habe, so ein bisschen an Kaunas. Du guckst dir das Roster an und denkst, hui, du hast ein, zwei, die was kreieren können und der Rest schießt mal einen Dreier rein und verteidigt dann einfach, rührt Beton an. Wenn du dir das Roster anguckst im Vergleich zu 22 Euro Basket, natürlich ist Sabonis nicht dabei, das wissen wir. Und der beste Spieler auf Papier, aber der Fit mit Valanciunas war nicht gut. Aber Kuzminskas, Brastekis, also Grigonis, das waren...
Giedraitis in einer anderen Verfassung.
Giedraitis, da denkst du dir, holla, die Waldwiege, was ist das für ein Team? Und jetzt guckst du dir an und denkst so, wow, Valanciunas hat, als sie das Spiel gebrochen haben, gleich in den ersten 15 Minuten, hat er seine ersten drei Würfe hat er getroffen, hat dann auch aus also Flat Coverage mit Vucevic und dann hat er 3 getroffen. Als ich das Spiel aufgehört habe zu gucken, war Montenegro 3 von 20 und sie haben in der ersten Halbzeit echt viele gute Looks gehabt, ohne Ende. Okay. Das heißt, die Wahrheit liegt für mich irgendwo in der Mitte. Sie sind sehr engagiert, sie haben, glaube ich, ein super Rollenverständnis, sie haben eine sehr gute Chemistry, die halte ich für besser, als es in den letzten Jahren war. Sie sehen super gesund aus. Aber wenn du die Actions, wenn du dieses, der Ball geht super schnell von links nach rechts, der Ball wird super bewegt, dann kommt der nächste Curl Cut und dieses ganze Zeug. Wenn du das wegnimmst, dann immer wieder fehlt es am Ende für jemanden, der ein richtiges Play machen kann gegen einen sehr guten Verteidiger, aus meiner Sicht. Also du bist dann immer noch, am Ende ist es Velička mit dem Ball in den Händen oder es ist auch Jokubaitis mit dem Ball in den Händen, der kreieren muss mit 4 Sekunden oder der Ball geht zu Zedekerskis oder wie auch immer. Das ist noch über die Teams, über die wir sonst sprechen, ist es auf dem Papier nicht genug. Vielleicht strafen sie mich Lügen und sie haben wirklich so viel Synergie, dass sie aus diesem Mix aus guten Spielern wirklich ein unfassbares Team zaubern. Aber ich bin immer noch irgendwo, für sie gehören sie mich einfach immer noch aufgrund dieser Limitation, individuellen Limitationen, noch nicht da ganz nach oben.
Ey, und sie treffen auf ein absolutes Defensivbiest mit dem deutschen Team. Ne? Und das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Also selbst wenn dann irgendwie noch ein paar Sekunden, also was auch immer sie, also das ist einfach ein Defensivbiest. Ich habe mir gerade nebenbei nochmal dieses Ergebnis aufgemacht. Das war das 3. Spiel damals in Köln. Das war dieses Overtime-Spiel, ne? 109, 107, ein magischer EM-Abend, der am Ende knapp an Deutschland ging und wir wissen alle, wie es dann so weiterging. Also ja, freue ich mich sehr drauf und du weißt es auf jeden Fall, weil ich es in jeder Euroleague-Übertragung einmal erwähne, dass ich an Laurinas Birutis natürlich mein Herz verloren habe, an noch so 2, 3 andere Litauer auch. Mhm. Der litauische Fan ist wohl auch schon wieder, mein Boy ist auch schon wieder am Start, also die Litauer sind alle wieder da. Ich hab einfach einen Sweet Spot für dieses Land, aber nicht, wenn es gegen Deutschland natürlich geht. Was haben wir noch? Back-to-back nochmal kurz angesprochen, also die Litauer haben ehrlicherweise sogar noch ein bisschen weniger Recovery. Back-to-back, haben wir da eigentlich schon mal so großartig drüber gesprochen, wie was da so die, ich sage jetzt mal, Limitationen oder Schwierigkeiten für Spieler sind? Oder ist das sogar was man als Spieler manchmal ganz gern kann man es eigentlich nicht haben, oder?
Nee, aber es ist was Bekanntes. Es gibt keinen Spieler, Nationalspieler, der jetzt nicht schon seit 10, 15 Jahren im DBB-System ist und da irgendwie seit der U16, natürlich gibt es welche, die nicht 10 Jahre dabei sind, aber du spielst U16, du spielst vorher noch Jugendturniere, du weißt es einfach. Deswegen bereitest du dich auf den Sommer vor. Und dann, ich finde den Stretch jetzt gerade bisher, wie du die Minuten verteilen konntest, wie du dieses ein Spiel, dann sofort eine Pause, dann jetzt noch ein Spiel, beide Spiele in der zweiten Halbzeit nicht mehr mit dem letzten oder nicht mehr gemusst haben. Ich glaube, die Kraftfrage müssen wir uns bei Deutschland nicht stellen. Dann eher bei Litauen, weniger Pause, auch Emotionen gelassen heute wieder in diesem bei diesem Sieg. Wie gesagt, der ein oder andere ein super Spiel gemacht, sehr intensiv verteidigt. Also da mache ich mir keine Gedanken.
Genau, also was war heute noch so los? Es gab noch ein paar Spiele, sind ja ehrlicherweise gerade auch noch am Laufen, während wir hier aufzeichnen. Die Türken haben heute die Tschechen, gut, die Tschechen sind natürlich auch, da ist ja wirklich gar keiner mehr über von den Spielern, die aus Tschechien dann irgendwie dann doch was machen würden in so einem Turnier, haben mit 14 gewonnen und ich habe nur eine Aussage, ich weiß nicht, ob sie davor oder danach getätigt wurde, von Ergin Ataman, dem türkischen Nationaltrainer, gelesen. Gib mir Şengün bei Panathinaikos und wir schlagen die Rockets, war schon wieder die Aussage von ihm.
Warum? Was ist das so? Ich weiß nicht, das sind die Fragen der Journalisten, wo kommt das her? Ich verstehe das so, Euroleague geht los, Media Day und dann holen wir sowas raus. Oh, aber während so einer Eurobasket dann irgendwie über die Houston Rockets und den NBA europäischen Basketballvergleich, das ist so seltsam, was da passiert. Ja. Aber du merkst, die Türken sind relevant. Also du hörst jetzt, wenn du hier mit irgendwelchen Journalisten sprichst, Gespräche und wen hast du, Power Ranking und so, die Türken sind da sehr, sehr präsent mittlerweile.
Hast du irgendein Gefühl für die anderen Gruppen? Ich weiß noch, wie wir die letzten Jahre immer wieder gesagt haben, wir haben versucht, das zu verfolgen. Und das versuche ich selbst hier zu Hause weiterhin und bin so im EM-Modus. Aber also ich habe zum Beispiel noch auf meiner Agenda stehen, ich will auf jeden Fall mal noch reingucken in dieses Griechenland-Italien-Spiel, was ich noch nicht irgendwie mal. Also, so, hast du irgendwie was aus Riga, Zypern, Katowice, großartig schon Gefühle?
Nee, die Top-Spiele, ich habe mir jetzt zumindest von Lettland das Spiel angeguckt, weil ich einfach die Ausrichter auch gerne sehe. Ich habe mir die Polen angeguckt. Wie gesagt, gegen Luka gestern oder jetzt vorgestern. Georgien werde ich jetzt natürlich gucken, wie weit, wie springe ich jetzt auf diesen Zug auf, wie hart stecke ich mir das in die Fahne. Das interessiert mich. Ansonsten gibt es spannende Mannschaften, aber es gibt jetzt noch nicht so dieses, wo ich überprüfen muss, ist das echt? Hat irgendeine Mannschaft zwei super Überraschungssiege? Und ich gucke mir jetzt auch nicht Spanien an, um sicher zu gehen, dass Spanien dieses Jahr wirklich nichts ist, sondern ich freue mich jetzt auf Finn. Ich hoffe, dass da noch so ein bisschen was kommt. Nicht unbedingt gegen Deutschland, aber dass Lettland, Finnland, dass da jetzt einfach noch so generell für das Turnier, finde ich, ist es immer schön, wenn da noch so was, wenn sich da was aufbauscht. Ansonsten ist es Frankreich. Frankreich ist die Mannschaft, wo man vielleicht von ausgehen könnte, dass sie von dem, was wir in der Vorbereitung gesehen haben, was wir über sie gesprochen haben, dass sie eben diese Verteidigung haben und dass die Offensive da noch so ein bisschen Stückwerk ist und so, dass wir da vielleicht noch eine Frage beantwortet bekommen oder dass sich da noch einfach Dynamik drin ist und sie eine andere Mannschaft sein werden, jetzt, wenn es dann zum Achtelfinale geht, als sie es vorher waren.
Ich stelle mir das gerade so vor, Georgien ist der Zug, wo du am letzten Waggon mit einer Hand dranhängst, aber der Zug ist noch nicht so schnell, als dass du nicht noch abspringen könntest. Und jetzt braucht es also noch so ein Spiel, dass du einsteigst, dass du richtig dich mit beiden Händen hochziehst und reingehst.
Ja, das ist nicht schlecht. Also ich steh schon lässig, so ich hänge schon hinten dran.
Genau.
Hab ihm ja noch so lässig Humphrey Bogart-mäßig irgendjemandem einen Kuss gegeben und fahre jetzt. Und jetzt muss ich mich so ein bisschen entscheiden, wo es hingeht. Aber ja, es sind die kleinen Erfolge. Als Experte sind die Erfolge rar gesät, wenn man mal irgendwo mit richtig liegt. Deswegen muss man das immer wieder betonen, dass man einmal zumindest für ein Spiel richtig lag.
Richtig so.
Benni, du kennst das.
Absolut. Also wenn einer die eigenen Erfolge abfeiert, dann ja wohl ich, liebe Freunde. Es geht weiter. 11.45 Uhr Sendestart. Wahrscheinlich habt ihr die Folge gerade kurz noch davor gehört. Deutschland gegen Litauen.
Dickes Ding,
vielleicht das Spiel, was den Gruppensieg am Ende entscheidet. Dazu gibt es drei absolute Highlights. Italien-Georgien, sind wir bei den Georgiern. Lettland-Serbien und dazu parallel auch noch die Franzosen gegen Luka. Das ist der Tag, dass beides ab 16.50
Uhr. Das ist schon der Krachertag. Ja, das ist der Krachertag.
Das ist richtig gut. Und da packen wir übrigens, da streuen wir bei uns bei Magenta noch Drittliga-Fußball drüber. Bei den Fußballerinnen gibt es den Supercup. Ist ein richtig guter Sportsamstag. Gönnt euch. Wir klappen das Tagebuch zu. Benni muss socializen. Guck mal, ob es da.
War schön mit dir, Benni. War richtig schön, mal mit dir zu quatschen. Ja,
guck mal, schick mir mal bitte ein Bild, wenn es irgendwo da so einen richtig guten Rockschuppen einfach nur gibt. Weil dann will ich mal wissen, wie die so heißen. So Devil's Graveyard oder so wahrscheinlich heißen die Dinger. Wenn du da irgendwas findest, schick mir. Da gib mir das Herz auf. Wenn es da irgendeine Metal-Kneipe gibt oder so, du musst auch nicht reingehen, aber schick mir mal ein Bild, wenn da irgendwas gut ist.
Ich gehe da auch rein. Da muss ich mir vorher vielleicht nochmal irgendwie so in den richtigen Laden gehen. Aber. Ich gehe da für dich rein. Und hör mal, Shazam dir zwei, drei Songs.
Ja, mach mal. Junge, tschüss.